Philip Roth, The Plot Against America. Im Unterschied zu Dystopien wie 1984 von George Orwell oder The Man in the High Castle von Philip K. Dick entwickelt sich Philip Roths The Plot Against America langsam aus realhistorischen Gegebenheiten und Ereignissen, deren Auswirkungen verfremdet werden und die aufgrund einer annehmbaren Wahrscheinlichkeit eine extrem beklemmende Wirkung erzielen. Herman Roth, Versicherungsvertreter, 39, dessen Frau Sandy, sein 12-jähriger Bruder mit einer großen Begabung fürs Zeichnen und sein Vetter Alvin. Dies ist die Familie des 8-jährigen Philip Roth, der in The Plot Against America eine alternative Geschichtsschreibung und gleichzeitig eine fiktive Autobiografie vorlegt. Angesiedelt ist das Ganze in Newark in einem überwiegend jüdisch geprägten Stadtteil. Auch dies die reale Herkunft Philip Roths, war er, wie sein alter Ego im Buch, 1940 8 Jahre alt. Die alternative Geschichtsschreibung The Plot Against America behandelt den Zeitraum zwischen Juni 1940 und Oktober 1942 und die Beklemmung hält an, da das überraschende Ende der fiktiven Historie wenig überzeugend erscheint. Dazu später mehr. 1940 stehen Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika an. Franklin D. Roosevelt ist, im Buch wie in der realen Geschichtsschreibung, der Kandidat der Demokraten. In Europa hat der Zweite Weltkrieg begonnen. Gegen die Unterstützung Roosevelts für Großbritannien, die im Widerspruch zur bisher postulierten formalen Neutralität der USA stehen, formieren sich Bewegungen wie das Komitee America First, das eine isolationistische Haltung, also eine Enthaltung in dem als europäisch empfundenen Zweiten Weltkrieg propagiert. Zum einen ist dies den Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg geschuldet, zum anderen befürchten die Unterstützer von America First, unter ihnen so Prominente wie Sinclair Lewis oder Walt Disney, dass ein Kriegseintritt das durch die Weltwirtschaftskrise noch stark geschwächte Land weiter schädigen könnte. Ein anderer Grund für die Haltung des America First Committee war eine, wenn auch selten offen ausgesprochene, Billigung und teilweise sogar Unterstützung der Ideen Hitlers. Hier seien der bekannte Antisemit Henry Ford oder der durch den ersten Non-Stop-Atlantik-Überflug sehr populär gewordene Charles E. Lindbergh genannt. Und hier beginnt die Fiktion. Charles E. Lindbergh wird überraschend zum Kandidaten der Republikaner nominiert und gewinnt entgegen allen Voraussagen in einem Erdrutschsieg. Lindbergh, der auch in der realen Geschichte einen Orden Nazi-Deutschlands, einen goldenen Adler, verziert mit 4 kleinen Hakenkreuzen erhielt und Adolf Hitler wiederholt öffentlich lobte, kann aufgrund seiner Reden und öffentlichen Meinungsäußerungen zu Recht als Antisemit bezeichnet werden. Auch seine Frau, Anne Moore Lindbergh, veröffentlichte wiederholt antisemitische Schriften. Zurück zur Wahl. Der fiktive Rabbi Lionel Bengelsdorf, der später mit der Familie Roff in verwandtschaftliche Beziehungen eintritt, indem er Philipps Tante Evelyn heiratet, hat an diesem Wahlerfolg einen großen Anteil. Im Vorfeld waren die freundschaftliche Haltung Lindberghs den Nazis gegenüber und seine antisemitischen Überzeugungen Gegenstand harscher öffentlicher Kritik gewesen und niemand hätte an einen Wahlsieg Lindberghs geglaubt. In einer vielbeachteten Rede, die in Roffs Familie hitzig diskutiert wird, erklärt Rabbi Bengelsdorf, dass Lindberghs Beziehungen zu Nazi-Deutschland den Zweck gehabt hätten, Erkenntnisse zur Stärkung und zum Schutz des demokratischen Amerika zu sammeln. Vetter Elwin erkennt, dass Rabbi Bengelsdorf Lindbergh damit auch für Personen wählbar macht, die ihm aufgrund seiner antisemitischen Haltung entgegenstanden. Philip Roth bedient sich hier, wie auch an vielen anderen Stellen des Buches, Erscheinungen des klassischen und modernen Antisemitismus. Jüdische Kronzeugen sind für Antisemiten und ihre Überzeugungen beliebt. Erlauben sie es ihnen doch, ihre verabscheuenswürdigen Haltungen als wahr und begründet, da aus jüdischer Sicht gleich, darzustellen. Erinnert sei hier an den streng antizionistischen Wiener Moshe Friedman, der sich selbst Rabbi nennt und der unter anderem während der von Ahmadinejad initiierten sogenannten Holocaust-Konferenz in Teheran 2006 den Holocaust leugnete. Ein anderer ist Norman Finkelstein, der Autor des weltweiten Bestsellers und damit durchaus von der Mehrheitsgesellschaft akzeptierten Buches »Die Holocaust-Industrie«, welches in Nazikreisen wie folgt gefeiert wurde. Diese Finkelstein ist wie eine von Rommels Panzereinheiten, die durch die feindlichen Linien gebrochen ist, und nun Verwüstung schafft, indem sie die Unterstützertruppen der Holocaust-Industrie abknallt und die Munitionslage des jüdischen Hollywood-Ramisches in die Luft sprengt und Chaos, Angst und Hoffnungslosigkeit verbreitet, wo immer er auftaucht. Dieses Zitat stammt von Ingrid Riemland, der Ehefrau des Holocaust-Leugners Ernst Zündel. Zurück zum Plot Against America. In einer brillanten Vermischung von in der Mehrzahl realen Personen, deren Lebensläufe teilweise fiktive Elemente erhalten oder ab einem bestimmten Zeitpunkt umgeschrieben werden, und einigen fiktiven Protagonisten, der Familie Roth, die nun aber durch das alte Ego Philipp Roths nunmehr nicht mehr ganz fiktiv ist, entwickelt sich eine erschreckende Dystopie, die durch die Augen des 8-Jährigen gefiltert wird. Durch die Wahl Lindberghs zum Präsidenten spaltet sich die Familie. Während Thurman und seine Frau Lindbergh feindlich gegenüberstehen, erliegt Evelyn, die Tante Philipps, der Faszination Lindberghs und arbeitet zusammen mit Rabbi Bengelsdorf für die Organisation Just Forks, die Programme entwickelt, um jüdischen Jugendlichen die Kultur der Scholle näher zu bringen. Nachdem Sandy, der ältere Bruder, für einige Wochen auf dem Land verbracht hat, ist er tatsächlich der Familie entfremdet. Er wiederholt die Ideen seiner Tante Evelyn, nach der den Juden eine Städtelmentalität unterstellt wird oder diese als Ghetto-Juden bezeichnet werden, die die Juden in den Ideen des Mittelalters verortet und insgeheim Amerika ablehnen ließe. Den radikalen Gegenpart in der Familie stellt Vetter Elwin dar, der sich nach Kriegsbeginn in Europa für die kanadische Armee meldet und später, ein Bein amputiert, desillusioniert zurückkehrt. Inmitten dieser Pole findet sich Philip Roth, der bis zum Beginn der Ereignisse eine behütete Kindheit hatte und dessen Interessen vorrangig seiner Briefmarkensammlung galten. Er muss nun erleben, wie sein als sicher empfundenes Umfeld mehr und mehr zerbricht. Die Erzählung seiner Kindheit mit ausführlichen, fast tagebuchartigen Eintragungen über seine Erlebnisse nimmt einen ebenso großen Teil wie die politischen Ereignisse ein, deren Rückwirkung auf ihn und seine Familie die Ungeheuerlichkeit der Entwicklungen sichtbar machen und ihn mehr und mehr verstört zurücklassen. Viele der Ereignisse und Geschichtsfolien, wie die zunehmende Ausgrenzung der Juden, Versuche ihrer Unterdrückung und Reaktionen darauf, zeigen Parallelen zu den Entwicklungen in Deutschland. Die Familie Wolf, die bisher durch den Versicherungsjob des Vaters ein sicheres Auskommen hat, soll aufgrund seiner Beförderung in eine andere Stadt ziehen. Die Mutter, die in ihrer Kindheit in einer überwiegend nicht-jüdischen Umgebung ausgegrenzt wurde, widersetzt sich und die Familie bleibt vorerst in New York. Durch eine zunehmend feindliche Haltung der übrigen Amerikaner, die zum Beispiel dazu führt, dass die Familie Wolf auf eine Urlaubsreise nach Washington, in der sich ihre Verbundenheit mit der amerikanischen Demokratie und ihre Tradition zeigt, das Hotel verweigert wird, nachdem sie als Juden enttarnt werden und es zu Feindseligkeiten in einem Restaurant kommt, nehmen die Diskussionen, wie man in dieser Welt leben kann, weiter zu. Charles E. Lindbergh beschließt derweil bei einem Treffen mit dem deutschen Außenminister Ribbentrop in Island einen Nicht-Angriffspakt. Als Tante Evelyn den großen Bruder Philipps mit zu einem Galadinner mit dem Außenminister Nazi-Deutschlands ins Weiße Haus einladen will, kommt es zum Bruch zwischen ihr und der Familie. Als nächstes erreicht die Familie Wolf die Aufforderung, im Rahmen eines Umsiedlungsprogrammes, Homestead 42 genannt, nach Kentucky umzuziehen. Als Beförderung der Versicherungsgesellschaft von Philipps Vater deklariert, wurden einzig Juden dafür ausgewählt. Walter Winchell, ein zur damaligen Zeit berühmter Radiokommentator und Journalist und erklärter Nazi-Gegner seit 1933, entlarvt im fiktiven Universum Philipp Wolfs diesen Plan als ersten Schritt auf dem Weg der Juden ins Konzentrationslager, in dem diese isoliert werden. Die Familie Wolf widersetzt sich, indem der Vater kündigt und ab diesem Zeitpunkt im Gemüsemarkt eines Verwandten arbeitet. Zur Emigration nach Kanada, ein Plan, für den die Mutter Geld zur Seite gelegt hat, kann sich der Vater noch nicht entschließen, auch wenn der Druck, auch durch die offene Bespitzelung durch Regierungsbeamte, in deren Visier Vetter Alvin und der Vater geraten, immer größer wird. Nicht ganz zu Unrecht sieht die Mutter Kanada als einzigen Ausweg. Nicht nur ganz Europa war zu dieser Zeit faschistisch besetzt, auch in den Ländern, die nicht durch Nazi-Deutschland okkupiert oder durch seine Verbündeten unterdrückt wurden, gab es starke faschistische Bestrebungen. Selbst in Großbritannien gab es die faschistische Partei British Union of Fascists unter Führung Oswald Mosleys, der zuvor schon einen Parlamentsplatz gewonnen hatte. Nach den Enthüllungen über die Hintergründe des Umsiedlungsprogramms Homestead 42 wird der Radiomoderator Walter Winchell gefeuert und reagiert mit seiner eigenen Präsidentschaftskampagne, in deren Verlauf es zu antisemitischen Ausschreitungen und Pogromen kommt und Winchell selbst Opfer eines Attentats wird. Einzig das überraschende Ende des Albtraums der amerikanischen Juden und der sich im Brennglas des Buches befindlichen Familie Wolf erscheint wenig überzeugend. Nachdem bei der Beerdigung Walter Winchells Roosevelt zum ersten Mal nach seiner Wahlniederlage in der Öffentlichkeit erscheint und der New Yorker Bürgermeister Fiorello LaGuardia, wie auch alle an der Trauerzeremonie Anwesenden, den Beginn eines öffentlichen Protestes wagen, indem sie Buttons mit der provozierenden Frage »Wo ist Lindbergh?« tragen, verschwindet diese spurlos bei einem Flug. Als Lindbergh verschollen bleibt, folgt eine Verhaftungswelle, bei der unter anderem Rabbi Bengelsdorf als Rabbi Rasputin verfemt wird und der Vizepräsident Burton K. Wheeler übernimmt in einem Putsch die Macht. Er will an der isolationistischen Haltung der USA um jeden Preis festhalten. Interessant ist hier die reale Biografie des aus Montana stammenden demokratischen Senators Burton K. Wheeler. Er war ein erbitterter Gegner der militärischen Unterstützung Großbritanniens und traf sich mit Lindbergh, um Pläne zur Unterstützung und Förderung der isolationistischen Haltung der USA zu gestalten. Im Senat verteidigte er Lindbergh gegen Kritiker und verbreitete übers Radio einen 8-Punkte-Friedensplan für Verhandlungen mit Hitler. Burton K. Wheeler enthüllte vorzeitig und öffentlich den Plan, US-Truppen nach Island zu senden und spielte der Chicago Tribune geheime Dokumente zu, die das Verhalten der USA im Falle eines Kriegseintritts enthüllten. Die Frau Lindberghs entzieht sich ihrer Verhaftung und fordert die Amerikaner auf, die Gefolgschaft zu verweigern. Bei der nächsten Präsidentschaftswahl wird Roosevelt wiedergewählt, die USA geben ihre Neutralität auf. Was tatsächlich mit Lindbergh geschehen sei, und was die Gründe hinter dem fiktiven Geschichtsablauf sind, lässt Philip Roth seine fiktive Tante Evelyn, die sich in den Kreisen des Weißen Hauses bewegt hatte, als Gerücht erzählen. Demnach war Lindberghs Sohn nach seiner Entführung nicht umgebracht, sondern nach Deutschland gebracht worden. All seine Bestrebungen und Äußerungen wären demnach als Erpressung durch die Nazis zu verstehen gewesen. Philip Roth wendet sich mit diesem Ende abrupt von der beklemmenden und als reale Möglichkeit des Geschichtsverlaufs empfundenen Schilderung ab, indem er die Verantwortlichen hinter seiner Dystopie nach Deutschland zurückverweist, so als ob er den Schrecken seiner eigenen Geschichte nicht aushält. Dies steht im starken Gegensatz zu den im Anhang des Buches veröffentlichten realen Lebensläufe der handelnden Personen und einiger Reden von Charles E. Lindbergh, die zeigen, in welch hohem Maße die im Buche verwendeten Zitate und Geschehnisse tatsächlich stattfanden oder die tatsächliche Grundhaltung ihrer Protagonisten spiegeln und dass eine derartige Entwicklung stärker vorstellbar gewesen wäre, als dies im heutigen Bewusstsein verankert ist. Philip Roths The Plot Against America sei hiermit jede und jedem ans Herz und auf den Büchertisch gelegt.
On the way home from work a couple of weeks later, my father stopped off at the Newsreel Theater to catch the filmed coverage of the von Ribbentrop dinner. It was then that he learned from Shep C. Tirschwell, whom he visited up in his booth after the show, that on the 1st of June, his old boyhood friend was leaving for Winnipeg with his wife, his three children, his mother, and his wife's elderly parents. Representatives of Winnipeg's small Jewish community had helped Mr. Tirschwell to find work as a projectionist at a neighborhood movie house there and had located the apartments for the entire family in a modest Jewish neighborhood, much like our own. The Canadians had also arranged a low-interest loan to pay for the Tirschwell's move from America and to assist with the support of the in-laws until Mrs. Tirschwell found a job in Winnipeg that would enable her to cover her parents' living expenses. Mr. Tirschwell told my father that he hated parting from his native city and his dear old friends, and that of course he regretted leaving his one-of-a-kind job at Newark's most important theater. There was much to leave and much to lose. But he was convinced by all of the raw, unedited film he had been watching for the past several years, from newsreel crews working around the world, that the secret side of the pact reached in Iceland between Lindbergh and Hitler in 1941, provided for Hitler first to defeat the Soviet Union, then to invade and conquer England, and only after that, and after the Japanese had overrun China, India, and Australia, thus completing the creation of their new order in Greater East Asia. For America's president to establish the American Fascist New Order, a totalitarian dictatorship modeled on Hitler's that would set the stage for the last great continental struggle, the German invasion, conquest, and Nazification of South America. 2 years down the line, with Hitler's swastika flying from London's Houses of Parliament, the rising sun flying over Sydney, New Delhi, and Peking, and Lindbergh having been elected to the presidency for another 4 years, the U.S. border with Canada would be closed, diplomatic relations between the two countries would be severed, and so as to focus Americans on the grave internal danger that necessitated the curtailment of their constitutional rights, the onslaught would begin en masse against America's 4.5 million Jews. In the wake of von Ribbentrop's Washington visit, and the triumph it represented for the most dangerous of Lindbergh's American supporters, this was Mr. Tischwell's forecast. And it was so much more pessimistic than anything my father was predicting that he decided not to repeat it to us, or when he got home from the Newsreel Theater for dinner early that evening, to say anything about the Tierschwell's imminent departure. Certain that the news would terrify me, rile Sandy, and set my mother clamoring to emigrate at once. Since Lindbergh's inauguration 1.5 years earlier, there were estimated to be only 200 to 300 Jewish families who had taken up permanent residence in the Haven of Canada. The Tierschwells were the first such fugitives that my father knew personally, and learning of their decision had left him shaken. And then there was the shock of seeing on film the Nazi von Ribbentrop and his wife warmly greeted on the White House portico by the President and Mrs. Lindbergh. And the shock of seeing all the prominent guests stepping from their limousines and smiling with anticipation at the prospect of dining and dancing in von Ribbentrop's presence. And among the guests, seemingly no less thrilled than the others by the disgusting occasion, Rabbi Lionel Bingelsdorf and Miss Evelyn Finkel. "I could not believe it," my father said. "The smile on her face is a mile wide. And the husband-to-be, he looks like he thinks the dinner is for him. You should see this man, nodding at everyone as if he actually mattered." "But why did you go?" my mother asked him. "When it was bound to upset you like this." "I went," he told her, "because every day I ask myself the same question. How can this be happening in America? How can people like these be in charge of our country? And if I didn't see it with my own eyes, I'd think I was having a hallucination."